Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Tag für Tag ist heute spirituell. Je nach Temperament können Sie gleich mit dem Dalai Lama singen, summen oder chillen. Der einfache Mönch, wie er sich selbst nennt, wird in wenigen Tagen 85. Und apropos Mönch, eine katholische Ordensfrau erzählt vom Ordensleben in der Corona-Krise. Eine Erfahrung, die sie rebellisch macht. Zehn katholische Ordensfrauen haben kürzlich im Online-Theologie-Magazin Feinschwarz ihre Erfahrungen in der Corona-Krise öffentlich gemacht. Fülle in der Leere, heißt der Text. Das klingt zunächst harmlos und erbaulich, aber die Leere mit Doppel-E hat es in sich. Denn die zum Gehorsam verpflichteten Frauen stellen kirchliche Vorgaben und Gewohnheiten in Frage. Zum Beispiel die tägliche Messe mit Priester am Altar oder die feste, von Rom abgesegnete liturgische Ordnung. Und sie denken ganz grundsätzlich darüber nach, wie viel Institution der Glaube braucht und verträgt. Mit einer der Autorinnen dieses Textes habe ich gestern gesprochen, mit der Theologin Susanne Schneider. Sie lebt seit 21 Jahren als Missionsschwester Christi. Wer diesem Orden angehört, lebt, ähnlich wie die Jesuiten, nicht in einem Kloster, eher in einer Wohngemeinschaft. Ich habe Susanne Schneider zunächst darum gebeten, zu schildern, wie Corona ihren Alltag verändert hat.
Corona hat meinen Alltag insofern verändert, als Fragen, die vorher auch schon da waren, nun mal ganz deutlich aufgebrochen sind.
Welche Fragen sind
das? Zum Beispiel, wie halten wir es mit der täglichen Eucharistie? Ich bin eigentlich eine, die sehr gern in die Messe geht. Und ich habe in München auch eine spirituelle Heimat gefunden. Dann war das plötzlich nicht mehr möglich. Was kann irgendwie eine Art von Ersatz sein? Und kann ich jetzt einfach so weitermachen? Und da ist es für uns klar, wir können so nicht. Das war so wie so eine Art Stoppschild, dieses Corona, und so eine Art Hinweis, ihr müsst nochmal reflektieren, was ihr täglich und eigentlich auch ungefragt gewohnt seid und was ihr praktiziert.
Das heißt, Sie gehen normalerweise täglich in die Messe, war aber jetzt wegen Corona nicht möglich.
Genau.
Und Sie haben es, so schreiben Sie es in dem Text, eigentlich auch nicht so vermisst. Sie haben kein schlechtes Gewissen.
Über diesen Satz gab es ganz viele Reaktionen. Da haben gesagt, wie könnt ihr Ordensleute das nicht vermissen? Und andere haben gesagt, das ist ja interessant. Jetzt muss ich mal überlegen, darf ich überhaupt überlegen, ob ich das vermissen darf? Nicht alle von uns waren jetzt wahnsinnig traurig, dass sie nicht mal in die Messe können.
Was sagt die Tatsache, dass es genau auf diesen Satz, also diese Frage, dürfen die das, so viele Reaktionen gab? Dürfen die das ohne schlechtes Gewissen nicht vermissen?
Das zeigt, dass halt doch vieles in unserer Praxis Gewohnheit ist. Das wurde einem irgendwie erklärt. Dann hat man das geschluckt, hat sich das angewöhnt und vielleicht ändert man sich ja auch oder die Situation ändert sich. Und dann ist es gut, man tut so einen Warnschuss wie Corona, finde ich, um der inneren Ehrlichkeit willen. Es geht ja nicht darum, dass wir was Äußeres praktizieren, was innen hohl und morsch ist. Dazu gehört zum Beispiel die tägliche Eucharistie, die jetzt ganz neu auf dem Prüfstand steht.
Wer braucht Ihre Hilfe in diesen Monaten ganz besonders?
Wir selber. Und also wir brauchen die Gabe der Unterscheidung und viele, viele Menschen, die in dieser oder in anderer Form durch Corona auch verunsichert waren.
Sind Sie als Seelsorgerin gefragt? Gibt es viele Menschen, die sagen, ja, bei einer Ordensschwester, da vermute ich jetzt eine gewisse Weisheit, dass sie einfach aufgrund ihrer Erfahrung besser mit so einer Situation umgehen kann?
Ja, jetzt nicht in Massen, aber es kommen Einzelne. Und ich weiß zum Beispiel die Gemeindereferentin vor Ort, mit der ich in engem Austausch bin, die hat gesagt, es ist unglaublich, so viele Gespräche wie in den letzten Wochen und Monaten hatte sie noch nie. Und sie hatte auch den Eindruck, dass bei uns auch im spirituellen Bereich, aber auch im sozialen Bereich, dass da latente Konflikte durch die Situation neu aufbrechen. Und die Leute brauchen dann dringend oder suchen halt auch bei Kirchenleuten Beratung, Hilfe, Trost.
Sie schreiben in diesem Text, den Sie gemeinsam mit anderen Ordensschwestern verfasst haben, es gibt für uns kein Zurück mehr. Was heißt das, es gibt kein Zurück mehr?
Das heißt, wir haben jetzt praktisch ein Stoppschild gekriegt, so. Und jetzt halt mal einfach mal an. Für mich persönlich heißt es, okay, ich nehme das wahr und warte jetzt mal ab, beziehungsweise spreche mit Personen meines Vertrauens. Und der Text war auch so ein Versuch. Wir stellen jetzt mal dar, wie es uns gegangen ist. Viele haben gesagt, Mensch, ihr sprecht mir aus der Seele, ich hätte es nicht so formulieren können. Oder manches kann ich nachvollziehen, anderes nicht, aber es hat mir geholfen, besser zu reflektieren. Wir sind jetzt noch in der sozusagen Reflexionsphase und wollen dann überlegen, was machen wir jetzt damit?
Wer oder was hält Sie denn bisher davon ab, so Christin zu sein, wie Sie es für richtig halten?
Das ist ja üblich bei Strukturen, Gesellschaften, Familien. Man richtet sich wo ein und das passt ja auch, es hat ja auch gepasst. Aber vielleicht hätten wir es irgendwann gemerkt und jetzt halt schneller sozusagen, dass da im Untergrund einiges dann doch nicht gestimmt hat. Es ist auch eine gewisse Unsicherheit, in die wir da reingeschlittert sind, diese Unsicherheit auch mal zulassen. Also die Kirche und selbst wir Ordensfrauen haben nicht sofort auf alles eine Antwort.
Sie sind Missionsschwester. Was bedeutet Mission für Sie?
Der Name hat mich beim Eintritt sehr angezogen. Für mich bedeutet das, ich bin Missionarin Christi, von Christus geschickt, aber für mich bedeutet es, ich lebe nicht für mich allein. Ich habe hoffentlich Gott, aber besonders auch also die anderen Menschen, dann wird es ja konkret, die anderen Menschen im Blick. Und wir sind weltweit, also der nicht kleine Horizont, wir sind eine weltweite Gemeinschaft.
Aber Mission bedeutet ja eigentlich, Sie sollen Menschen, die bisher noch nicht christlich sind, noch nicht kirchlich sind, bekehren, für ihre für ihre Glaubensgemeinschaft gewinnen.
Also über den Missionsbegriff, da geht es ja auch schon los.
Ja.
Also früher war ein Missionar jemand, der in fremde Länder gegangen ist und den sogenannten Heiden gepredigt hat. Jetzt hatte ich das Gott sei Dank durch das Zweite Vatikanische Konzil geändert, wobei das noch nicht bei vielen ist noch nicht angekommen. Es geht darum, zunächst mal bekehre ich mich selbst. Damit habe ich den ganzen Tag zu tun. Und wenn ich dann noch irgendwelche Leute mitnehmen kann, ist gut. Dieses Modell, wir, ich oder die Kirche weiß, wie es mit Leben geht, das ist einfach vorbei, ist vorbei, ist vorbei.
Vor ein paar Tagen wurden die Austrittszahlen bekannt für das Jahr 2019. Ja. Beide Kirchen zusammen haben mehr als 500.000 Mitglieder durch Austritt verloren.
Ja.
Was lesen Sie daraus?
Erstens tut mir das weh, weil ich meine Biografie und meinen Glauben in der Kirche gefunden habe. Das tut mir deswegen weh, weil ich die Leute ernst nehme. Und die treten nicht aus sozusagen, wie ihnen das manchmal vorgeworfen wird, niederen Beweggründen, sondern weil sie in der Kirche das, was sie suchen, und das würde ich jetzt mal hoffen, ist Gott, nicht finden. Mir ist da eingefallen, der Hans-Dieter Hisch hat schon vor langer Zeit, Gott ist aus der Kirche ausgetreten, ja. Zum Beispiel die katholische Kirche zumindest, aber vielleicht auch in Teilen, kann ich nicht beurteilen, die evangelische. Da gibt es noch viele, die meinen, ich sage jetzt, wie es läuft, und die werden dann mir folgen. Und zwar nicht mit Argumenten oder mit sonstigen überzeugenden Dingen, sondern qua Macht. Ich bin der Amtsträger und die Sachen, das geht alles nicht mehr.
Naja, es gibt aber doch viele, die sagen, es ist eine neue Evangelisierung, es ist eine Evangelisierung notwendig. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Eucharistie. Also die ist eigentlich wesentlich. Und am Anfang des Gesprächs haben Sie gesagt, Sie haben jetzt festgestellt, für Sie ist die gerade in diesem Ausnahmezustand eigentlich nicht so wesentlich. Also wie wollen Sie diese unterschiedlichen Positionen zusammenbringen, auch die unterschiedlichen Vorstellungen, was ein Leben gemäß dem Evangelium ist?
Wir haben ja die Bibel und bei der Eucharistie, da gibt es immer zu sagen, dass wir ja eigentlich, das wird auch sehr vernachlässigt, wir leben ja vom Tisch des Wortes und vom Tisch des Brotes. Und da gab es zum Beispiel jetzt in der europäischen Kirchenentwicklung eine solche Verengung auf den Tisch des Brotes, verbunden mit einer Wertschätzung, die nicht normal war, fürs Amt, während das gemeinsame Bibellesen ein legitimer und immer auch logischer Ort der Gottesbegegnung war. Ich denke, dazu sind wir ja Gemeinschaft als Kirche, dass wir da Wege finden, indem wir sagen, was nährt dich, was hilft dir, was nützt mir, und dass man so im Gespräch vorankommt.
Wir hatten vor einigen Wochen in einer Sendung eine Diskussionsteilnehmerin, die hat interessanterweise dasselbe Wort wie Sie benutzt für Corona, nämlich das Stoppschild. Aber in eine andere Richtung, glaube ich, als Sie. Die sagte nämlich, Corona ist ein Stoppschild für den synodalen Weg, also für diese Diskussion über Veränderungen in der Kirche. Sie sagen jetzt, es ist ein Stoppschild dafür, dass man eben mit dieser sehr institutionalisierten, vorschriftsgetreuen Kirche nicht so weitermachen kann. Also was ja. denn nun? Sie geben jetzt beide dieser Krise einen Sinn, nur einen völlig entgegengesetzten.
Ja, das stimmt. Ich vermute, das hängt auch mit den Vorerfahrungen zusammen. Also wir hatten am 8. März, am Internationalen Tag der Frauen, eine große Veranstaltung wie diese Gruppe Ordensfrauen für Menschenwürde. Da waren im Prinzip ein Teil unserer Forderungen jetzt auch schon auf der Bühne. Die Corona-Erfahrungen haben uns jetzt sozusagen nochmal bestärkt sogar.
Was genau sind Ihre Forderungen?
Wir als Ordensfrauen haben jetzt gerade durch Corona, jetzt nochmal speziell und durch der Ausfall der Eucharistiefeiern erlebt, wie unglaublich abhängig wir von einem geweihten Kleriker sind. Und obwohl wir ja unseren Alltag, unsere Gemeinschaften, unsere Finanzen selber verantworten, wenn es dann ums Spirituelle geht, muss ein Mann her, ein Kleriker zum Beispiel. Und das haben wir schon am 8. März kritisiert. Und auch, dass wir möchten, ja, dass mehr auf den Inhalt statt auf die Form geschaut wird. Also Inhalt würde bedeuten, wer ist berufen für so ein Amt? Er ist verrufen für den Vorsitz der Eucharistie, statt die Form, es darf nur ein Mann sein.
Für wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Ihrer Forderungen Wirklichkeit wird? In einem realistischen Zeitraum?
Für sehr gering, weil ich bin Theologin und ich weiß, wie dicke Bretter das sind. Und andererseits, also die Forderungen sind ja schon wahnsinnig alt, aber vielleicht neu ist jetzt wirklich, dass auch Ordensfrauen so sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir auch unsere Stimme erheben.
Ordensfrauen möchten nicht mehr brav und gehorsam sein.
Doch, möchten schon, aber es geht nicht. Unsere Strategie war, ich bemühe mich durch Bitten um eine Strukturänderung, und da ist eben die Erfahrung, Bitten nützt nichts. Denken Sie an diese Frau im Evangelium mit dem ungerechten Richter. Ja? Nehmen wir an, die hat Recht. Die kriegt aber nicht Recht, weil sie dem die Argumente vorlegt, sondern sie kriegt Recht, weil sie laut schreit. Das ist schon bitter. Wir haben jetzt so ein bisschen den Eindruck, wenn wir nicht schreien, passiert nichts.
Sie sind seit 21 Jahren im Orden. Ja. Wenn Sie die Entscheidung nochmal zu treffen hätten, heute und eben nicht 1999, würden Sie es wieder tun?
Ja, logisch, ja klar. Also hören Sie, das ist jetzt alles davon unbenommen. Mein großes Glück war, sagen wir mal, nicht Gott zu finden, das ist auch ein Quatsch, aber Gott zu suchen, und wo? In der Kirche.
Da ist er schon noch in der Kirche.
Ja, deswegen machen wir jetzt auch so einen Zirkus. Wir wollen die Kirche verändern, weil wir noch denken, solange es noch keine andere Gruppe gibt, sollte jetzt mal die Kirche da was tun.
Gott ist also doch noch nicht ausgetreten demzufolge.
Nein.
Bitten nützt nichts, schreien hilft vielleicht schon. Das hofft die Theologin und Ordensschwester Susanne Schneider. Das Interview mit ihr können Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter dem Titel der Sendung Tag für Tag nachhören. Dort finden Sie auch den Link zu dem Text, über den wir gesprochen haben. Thank you. Sonntag wird der Dalai Lama 85 Jahre alt. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter wird als Heiligkeit verehrt und er hat spirituelle Star-Qualitäten. Regelmäßig veröffentlicht er Bücher. Erst kürzlich erschien sein Klimaappell an die Welt. Seine Botschaften kann man zwar allein in einer stillen Kammer lesen, aber seine Anhänger lieben es, wenn der Dalai Lama in großen Arenen live zu ihnen spricht. Eine Tournee ist Corona-bedingt nun nicht möglich, aber ein bisschen Ersatz gibt es. Eine neue CD mit Chill-Gesängen und mit der unverkennbaren Stimme der Weisheit. Mechthild Klein hat mit Herz und Verstand zugehört.
Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wird am Montag nächster Woche 85 Jahre alt. Zum Festtag kommt ein Musikalbum heraus. Die Stimme des geistlichen Oberhaupts der Tibeter auf Chill-Out-Musik. Und dieser Titel heißt, klar doch, Mitgefühl. Der Dalai Lama ist immer für eine Überraschung zu haben. Von ihm gibt es Bücher und Tücher, aber ein Musikalbum bisher noch nicht. Nach seiner Motivation befragt, sagt er, der Sinn seines Lebens sei, anderen so gut zu helfen, wie er könne. Und Musik könne auch Menschen helfen, die er nicht erreiche. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Jetzt zu Corona-Zeiten kann der Dalai Lama sein umfangreiches Vortragsprogramm in den verschiedenen Ländern nicht wahrnehmen. Anstatt durch ferne Stadthallen und TV-Studios zu touren, ist Tenzin Gyatso, so sein Mönchsname, in den sozialen Medien sehr präsent. Auf dem eigenen YouTube-Kanal findet man aktuell Online-Einweihungen und Unterweisungen. Auf Instagram folgen ihm sogar 1,6 Millionen Menschen.
Der Dalai Lama hat natürlich für sehr viele Buddhisten im Westen so etwas wie eine Vorbildfunktion, weil er ethische Grundlehren des Buddhismus in Personam verkörpert,
sagt der Religionswissenschaftler Professor Jens Schlieter, der an der Universität Bern lehrt. Innerhalb der buddhistischen Tradition habe sich vor einigen Jahrzehnten eine Richtung gebildet, die sozial engagierter Buddhismus heißt.
Und in diesen Traditionen genießt der Dalai Lama auf jeden Fall eine sehr hohe Autorität. In diesen Traditionen geht es eben darum, auch so eine Vision der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenwürde, des nachhaltigen Lebens und so weiter auf demokratischen Werten aufbauend umzusetzen und die buddhistischen Lehren mit diesen westlichen Ideen zu verbinden. Und überall dort genießt der Dalai Lama auf jeden Fall eine sehr hohe Autorität, aber auch bei Führern der anderen buddhistischen Traditionslinien im Theravada hat sich mit allen Repräsentanten und Schuloberhäuptern anderer Traditionslinien getroffen.
Auch Christen oder areligiöse Menschen interessieren sich für die Botschaft des Exil-Tibeters. Die Chinesen marschierten 1950 in Tibet ein und 1959 floh der Dalai Lama, das geistliche und weltliche Oberhaupt Tibets, nach Indien. Und viele Landsleute und Geistliche folgten ihm nach. Für sein friedliches Engagement und seinen gewaltfreien Widerstand gegen die chinesische Annexion Tibets erhielt er den Friedensnobelpreis. In Tibet war nach der kommunistischen Machtübernahme durch Peking eine freie Religionsausübung nicht möglich. Auch wurden viele Han-Chinesen auf der tibetischen Hochebene angesiedelt. Von der einst so aktiven Free-Tibet-Bewegung hört man heute nicht mehr viel.
Ich denke, die Befreiung Tibets im Sinne eines wirklich unabhängigen Nationalstaates, diese Hoffnung ist weitgehend aufgegeben worden. Der Dalai Lama ist sicherlich auch jetzt über die letzten Jahre sehr realistisch, vielleicht auch manchmal schon etwas resignativ, was diese Chancen anbetrifft. Man kann natürlich einerseits die Hoffnung setzen, dass sich China selbst transformiert, demokratisch revolutioniert und die Früchte dann auch für Tibet abfallen. Aber ich glaube, die Hoffnungen sind sehr gering, dass das geschehen wird. Denn die Politik der chinesischen Administration über die letzten Jahre ist sehr deutlich, dass sie den Dalai Lama nicht als Gesprächspartner akzeptieren, ihm auch die Einreise in die tibetische autonome Region verwehren.
Nun ist der Dalai Lama schon vor 11 Jahren von seinen politischen Ämtern zurückgetreten, zugunsten des Exilparlaments mit Sitz im nordindischen Dharamsala. Seine Heiligkeit sagt jetzt lieber, dass er nur noch ein einfacher Mönch sei. Aber als Repräsentant ist er immer noch gefragt. Rund 250.000 Tibeter, sagt Schlieter, lebten über viele Länder verteilt im Exil. Jetzt schon in der 2. und 3. Generation. Die jüngere Generation sei kaum mehr interessiert, in die Heimat ihrer Eltern zurückzukehren.
Soweit das möglich ist, versuchen natürlich die Tibeterinnen und Tibeter, ihre kulturelle und religiöse Identität auch in der Fremde zu wahren.
Aber in Indien haben Tibeter immer noch einen Flüchtlingsstatus. Die indische Staatsbürgerschaft für die nachfolgenden Generationen stünde noch in den Anfängen, sagt der Religionswissenschaftler.
Und auf der anderen Seite ist die Exilgemeinschaft natürlich auch nicht ohne Konflikte. Es gibt einerseits den Konflikt um eine mächtige Beschützergottheit, die von dem Dalai Lama nicht gern gesehen wird als Praxis, der aber doch recht viele zahlenmäßig angehören.
Eine komplexe Geschichte und ein jahrhundertealter religiöser Konflikt. Der Dalai Lama hatte schon vor Jahrzehnten empfohlen, die Schutzgottheit öffentlich nicht weiter zu verehren. Nun darf man zum 85. Geburtstag des Dalai Lama nicht verschweigen, dass er immer wieder vom Protokoll abweicht, zu einem Scherz ausholt und die Zuhörer zum Lachen bringt. Manchmal wollen mich Leute sehen, die glauben, der Dalai Lama besitzt Wunderkräfte. Das ist völliger Blödsinn.
Then some people even believe Dalai Lama has some kind of healing power.
Und dann gibt es welche, die glauben, ich hätte Heilkräfte. Als letztes Jahr meine Gallenblase entfernt wurde, nach 20 Jahren Problemen damit, habe ich wohl ganz klar gezeigt, dass ich keine Heilkräfte habe.
So that's a very indication. I have no power of healing.
Wenn ich wirklich über Heilkräfte verfügte, würde ich sie an erster Stelle für mich selbst einsetzen. Der Humor ist wohl auch seine Strategie, mit der großen Verehrung seiner Anhänger umzugehen. So sind auch seine Aussagen zu verstehen, dass er als Frau wiedergeboren werden könnte. Stichwort, der nächste Dalai Lama wird weiblich. Oder, dass er vielleicht gar nicht mehr inkarniert. Er weiß, dass er für die Tibeter derzeit unabdingbar ist. Wenn er eines Tages stirbt, wird es ein Gerangel um seine Nachfolge geben.
Und deswegen hat er auch schon gesagt, er möchte so alt wie möglich werden. Über 100 Jahre hat er versprochen, auf dieser Erde zu bleiben. Das hat durchaus Tradition, denn der Buddha selbst schon wird in einer Lehrrede beschrieben als einer, der aufgrund von eigenem Wunsch und Willen länger hätte auf der Erde bleiben können. Also dass das möglich ist, davon geht man aus.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum.
Um ganz sicher zu gehen, rezitieren die Anhänger des Dalai Lama ein heilsames Mantra für ihn. Die Rezitation verspricht ein langes Leben.
Bücher und Tücher und Probleme mit der Gallenblase. Mechthild Klein über den Dalai Lama, der am Montag 85 Jahre alt wird. Hier im Deutschlandfunk folgt nach den 10 Uhr Nachrichten die Sendung Lebenszeit. Busse und Bahnen können auch nicht weitermachen wie bisher. Die Verkehrswende in den Städten ist dann das Thema meines Kollegen Andreas Beckmann. Redakteurin am Mikrofon von Tag für Tag war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.